Ja, wir befinden uns ja derzeit noch im Philipperbrief, heute im dritten Kapitel und wir lesen bis zum Vers 11, also den Anfang. Im Übrigen, meine Brüder, freuet euch im Herrn. Euch nochmals dasselbe zu schreiben, verursacht mir keine Beschwerde, euch aber verleiht es Festigkeit. Seht euch die Hunde an, seht euch die bösen Arbeiter an, seht euch die Verschneidung an. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und unseren Ruhm in Christus Jesus suchen und unser Vertrauen nicht auf das Fleisch setzen, wiewohl ich persönlich mich zuversichtlich auch auf das Fleisch berufen kann. Wenn irgendein anderer sein Vertrauen auf das Fleisch setzen zu dürfen glaubt, so kann ich es erst recht. Ich bin am 8. Tage beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum Gesetz ein Pharisäer, in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadelig erfunden. Doch das, was ich für Gewinn hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust zu achten gelernt. Ja, ich achte sogar unbedingt alles für Schaden gegenüber der unendlich wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich das alles preisgegeben habe und es geradezu für kehricht halte, damit ich nur Christus gewinne und in ihm als ein solcher erfunden werde, der nicht seine eigene Gerechtigkeit besitzt, die aus dem Gesetz gewonnen wird, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus vermittelt wird, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte.
Himmlischer Vater, dein Wort ist mächtig. Bitte gib, dass wir jetzt zuhören, nicht nur mit unseren Ohren, nicht nur mit unserem Kopf, sondern auch mit unserem Herzen. Gib, dass dein Wort uns jetzt verändern möge, damit Jesus die Ehre bekommt durch das, was wir uns jetzt anschauen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Also wie immer könnt ihr im Handzettel der Struktur etwas folgen auf der rechten Seite. Der Text ist, den habt ihr ja schon gefunden, den haben wir ja gerade gelesen. Ich bin neulich bei der Vorbereitung auf diese Predigt auf eine faszinierende Studie gestoßen. Und zwar heißt sie die Zuversichtsstudie. Kennt jemand? Die Zuversichtsstudie von der Allianz. Sie versucht zu ergründen, wie viele Deutsche Zuversicht für Deutschland haben und wie viele Deutsche Zuversicht für ihr persönliches Leben haben. Für mich war das eine sehr interessante Studie. Es geht vor allem um Faktoren wie Wirtschaft, Arbeitssicherheit, Rente und so weiter. Und sie kommt zum Schluss, dass momentan 44% der Deutschen Zuversicht für Deutschlands Zukunft haben. Ist das nicht eher wenig? 44%? Gut, es kommt auch auf die Fragen an, aber es ist schon mal ein interessantes Resultat. Für persönliches Leben, was würdet ihr sagen, Prozentzahl? Wie bitte? 60? 60? 60? Okay. 30. Okay, gucken wir mal. Also, es sind tatsächlich immerhin 68%. Also es ist auch nicht besonders viel, muss ich sagen. 2/3 der Deutschen haben Zuversicht für ihr persönliches Leben in der Zukunft. Das heißt, 1/3 hat erstmal keine Zuversicht für ihre Zukunft. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber die Studie wurde ja auch von einem Versicherungsanbieter in Auftrag gegeben. Und die verdienen ihr Geld ja schließlich auch nicht damit, dass Leute allzu viel Zuversicht haben. Also, man kann sich streiten, wie aussagekräftig diese Ergebnisse sind und ob wirklich 1/3 der Deutschen ohne Zuversicht für ihr persönliches Leben leben. Aber so oder so steht hinter der Studie eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wer wird am Ende gewinnen? Wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicken werde, wie zuversichtlich bin ich jetzt, dass ich als Gewinner dastehen werde oder dass ich als Verlierer dastehen werde? Was wird mein Resümee sein? Ich denke, das ist eine Zuversicht, die ist für viele von uns wichtig.
Wir investieren ja viel Gedanken, viel Zeit und viel Geld da hinein, dass wir am Ende sagen können, ja, es war gut. Damit am Ende ein Plus unterm Strich steht. Ich denke, das ist vollkommen berechtigt. Man will sich Gedanken darüber machen. Aber es gab da eine Sache, die mich gewundert hat. Da planen wir mit großem Aufwand unsere Absicherung für die Zukunft. Aber dabei gehen wir davon aus, dass unsere persönliche Zukunft irgendwann nach 80 Jahren oder so ein Ende nimmt. Was ist denn das für eine Zukunft? Also bis zu diesem Zeitpunkt planen wir ganz umsichtig, so umsichtig wie möglich, dass nichts schief geht. Aber nur die wenigsten machen sich Gedanken, ob man danach eventuell auch noch eine Absicherung braucht. Und warum wundert mich das? Naja, laut jüngster Umfragen glauben etwa 4/5 aller Deutschen, dass die sichtbare, die materielle Welt nicht alles ist, was es gibt. Mehr als die Hälfte glaubt konkret, dass es einen Gott gibt, und darauf kommt nochmal ein Viertel, das glaubt, dass es irgendetwas gibt. Irgendeine Kraft, ich weiß nicht, ob es was mit Star Wars zu tun hat, aber ist ja auch egal, irgendwas, was außerhalb dieser materiellen Welt liegt. Also 80% wissen oder spüren mehr oder weniger instinktiv, dass es eine Kraft gibt außerhalb dieser materiellen Welt. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, dann bedeutet das doch, dass sich 4 von 5 Menschen einig sind oder zumindest einig sein sollten, dass materieller Wohlstand und körperliche Gesundheit nur die eine Seite der Zuversichtsmedaille ist. Ohne die andere Seite kann ich aber doch keine wahre Zuversicht haben, oder? Wenn mir die Hälfte fehlt, wenn mir eine ganze Dimension fehlt, dann kann ich letztendlich keine Zuversicht fürs Leben haben. Und ich denke, das spüren viele Menschen intensiv. Vielleicht geht euch das auch so in euren Gesprächen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und früher oder später die Frage aufkommt, ja, was machst du mit deinem Leben? Ich bin Pastor. Dann spüre ich oft diese unterschwellige, vielleicht auch unbewusste, ich weiß es nicht, Unsicherheit, so ein Bedürfnis danach, nach dieser Zuversicht, die nicht mit dem letzten Atemzug endet. Da ist das Bedürfnis zu wissen, dass der andere auch nach dem Tod okay ist. Auch wenn man nicht genau weiß, was einem erwartet, möchte der andere diese Sicherheit haben. Und für manche ist es sogar so eine wichtige Frage, dass sie für schlaflose Nächte sorgt, für eine innere Unruhe, die man nur selten ausspricht, nur selten aussprechen darf. Manche Leute, so wie ich früher, müssen deshalb vielleicht auch mal eine Depression behandeln lassen, weil sie nicht wissen, was am Ende kommt. Vielleicht geht es dir genauso. In unserem Predigttext von heute spricht der Apostel Paulus davon, was ihm für dieses Leben und das, was danach kommt, Zuversicht gibt. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ist für ihn keine Frage. Er ist ja in seinem Leben jemandem begegnet, der gestorben war, aber vom Tod zurückkehrte ins Leben. Die Frage stellt sich, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, macht keinen Sinn für ihn. Er ist Jesus Christus begegnet, hat ihn mit eigenen Augen gesehen und diese Begegnung hat so Besitz von ihm ergriffen, dass sie sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und das gilt auch für die Dinge, auf die seine Zuversicht gründet. Wie wichtig diese Zuversicht für ihn ist, das sehen wir direkt in Vers 2. Ihr könnt es hier mitlesen. Wo Paulus mit Leuten abrechnet, die anderen Menschen eine falsche Zuversicht einreden wollen. Paulus hat erkannt, dass es wahre und falsche Zuversicht gibt. Und deshalb ruft er die, die Menschen eine falsche Zuversicht für das Leben nach dem Tod geben wollen, mit sehr, sehr klaren Worten dazu auf, das sein zu lassen. Seht euch die Hunde an, seht euch die bösen Arbeiter an, seht euch die Verschneidung an. Paulus wird da richtig, leidenschaftlich. Für ihn ist klar, dass es nichts Wichtigeres gibt als diese wahre Zuversicht, die er entdeckt hat und die er anderen Menschen vermitteln will. Eine Zuversicht, die nicht auf den eigenen Ressourcen oder die vielleicht auf dem eigenen Status beruht, sondern eine Zuversicht, die von Gott kommt. Bevor wir uns das genau anschauen, möchte ich hierzu vielleicht noch einen Vergleich machen. Neulich habe ich mir mal wieder die Blues Brothers angeguckt. Ihr kennt das bestimmt alle. Und da gibt es ja diese Verfolgungsjagd am Ende. Jake und Elwin flügen mit dem Bluesmobil durch eine ganze Reihe Warnschilder. Auf einmal tritt Elwin wie blöd auf die Bremse. Vor ihnen ist die Fahrbahn zu Ende. Die waren auf einer Brücke und die waren noch nicht fertig gebaut. Mit der wahren Zuversicht ist es wie mit dem Autofahren. Man sollte in seinem Leben nicht auf unfertige Brücken zurasen. Und deshalb stellt Paulus für uns heute ein paar Wegweiser auf, damit wir nicht mit falscher Zuversicht über das Ende der Fahrbahn rasen, sondern abbiegen, solange noch Zeit dazu ist. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was Paulus als falsche Zuversicht identifiziert. Und danach, viel wichtiger, wo Paulus wahre Zuversicht gefunden hat. Fangen wir am Ende von Vers 4 an. Ich habe euch da einen Absatz reingesetzt. Wenn irgendein anderer sein Vertrauen auf das Fleisch setzen zu dürfen glaubt, so kann ich es erst recht. Paulus redet davon, dass er sein Vertrauen auf das Fleisch setzen könnte. Er meint damit, dass er sich auf die eigenen Ressourcen verlassen könnte. Das, was er hat, das, was er ist, das, was er denkt, eben alles. Freundlicherweise zählt er uns sogar in den Versen 5 bis und 6 auf, was er damit meint. So eine ganze Reihe Möglichkeiten, auf was man sich selbst verlassen könnte. Für uns klingt das erstmal fremd, aber wir lesen es einfach mal. Vers 5, ich bin am 8. Tage beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum Gesetz ein Pharisäer, in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadlich erfunden. Paulus spricht von religiösen Kriterien. Und er sagt, wenn es um die Kriterien meiner Religion geht, dann bin ich perfekt. Der perfekte Kandidat für Gott. Gott kann gar nicht anders, als mich annehmen. Das ist die Zuversicht, die er hier nennt. Und dazu gehören diese verschiedenen Elemente. Erstens das Ritual der Beschneidung. Das Ritual ist tatsächlich im Gesetz des Mose vorgeschrieben und wurde bei Paulus offensichtlich vorschriftsgemäß durchgeführt. Heute gibt es natürlich kritische Stimmen zur Beschneidung, aber Fakt ist, Beschneidung ist und war für Juden grundlegend wichtig, um zum Volk Gottes dazuzugehören. Und nur wer zu Gottes Volk dazugehört, kann natürlich auch zuversichtlich auf ein Leben nach dem Tod hinblicken. Ohne Beschneidung kann Paulus als Mann nicht dazugehören. Zweitens, Abstammung. Auch der Abstammung nach gehört Paulus zum Volk Gottes. Er ist Hebräer vom Stamm Benjamin, er ist Jude. Also Hebräer und Jude ist hier, glaube ich, synonym. Und damit ist seine DNA zertifizierte Volk Gottes DNA. Er gehört dazu. Drittens, Gesetz. Oder ich habe es, glaube ich, in eurem Handzettel moralisches Verhalten genannt. Einfach, um das ein bisschen breiter aufzustellen. Für die Juden war das Gesetz die maßgebliche Offenbarung Gottes oder des Willens Gottes. Gott hat seinen Willen im Gesetz ausgedrückt, offensichtlich, damit sein Volk es einhält. Und auch dieses Halten des Gesetzes war eben Bedingung, um weiterhin dazuzugehören. Als Pharisäer war Paulus jemand, der das Gesetz des Mose besonders genau genommen hat. Viertens, Eifer. Für uns klingt das fremd, aber Paulus weist hier ganz ausdrücklich auf seinen religiösen Eifer hin, der ihn dazu antrieb, Christen konsequent zu verfolgen. Bevor Paulus selbst Christ wurde, meinte er, dadurch Gottes Willen zu tun, dass er die christliche Gemeinde verfolgt, weil die eine in seinen Augen falsche Zuversicht verkündigt hatten. Also auch ein Grund für seine Zuversicht: ich bin ein Christenverfolger. Fünftens dann Gerechtigkeit durch das Gesetz. Ich denke, damit fasst er noch einmal das Gesagte und vielleicht auch das Ungesagte zusammen und bringt zum Ausdruck, dass ihm laut dem Gesetz Gottes nichts vorzuwerfen ist. Und dass er deshalb eben große Zuversicht hat, dass Gott ihn mit offenen Armen empfangen wird. Wie fremd klingt das für euch? Also mir, ich weiß nicht, ich denke, für den Brutto-Normalbürger könnte das ziemlich fremd klingen. Beschneidung, Christenverfolgung als Grund für Zuversicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ihr könnt mich gerne nachher darauf ansprechen, denn das Wichtige ist, dass jeder einzelne Punkt für ihn früher wichtig war und ihm Zuversicht gegeben hat, dass er für Gott akzeptabel ist. Seine Zuversicht war darin gegründet, dass er nach diesen Kriterien vor Gott gerecht ist. Gott kann ihm aufgrund seiner religiösen und charakterlichen Eigenschaften nichts vorwerfen. Oder das, zumindest meint er das. Denn er spricht hier ja von einer falschen Zuversicht im Gegensatz zu der wahren, zu der wir gleich kommen. Jetzt will ich doch noch mal kurz nachdenken darüber, wie denn diese Punkte, die wir uns gerade angeschaut haben, für uns heute noch relevant sind. Auch im heutigen Denken spielen einige dieser Punkte vielleicht eine größere Rolle, als man denken könnte. Ich will hier nur ein paar Beispiele aufzählen. Zum Beispiel kann es sein, dass wir christlich erzogen wurden und vielleicht sogar getauft wurden als Kinder. Und auf diese Taufe können wir uns eventuell auf ähnliche Weise verlassen, wie Paulus auf seine Beschneidung. Andere denken vielleicht in gleicher Weise über ihre Herkunft. Sie gründen ihre Zuversicht auf die Abstammung von christlichen Eltern, so wie ich das früher getan habe, oder einer christlichen Nation. Deutschland ist christlich, oder zumindest war es das 1974, als ich geboren wurde, und deshalb bin ich Christ. Ich gehöre dazu. Also Doppelbonus, christliche DNA, christliche Herkunft, christliches Land, super. Aber der nächste Punkt ist, denke ich mal, der wichtigste. Das Gesetz oder das moralische Verhalten. Denn im Grunde gehen wir doch alle davon aus, dass wir gute Menschen sind. Es gibt auf der einen Seite immer jemand, der schlechter ist als wir. Und im Moment ist das natürlich besonders einfach, weil wir neue Feindbilder haben. Den Islamischen Staat in der Ukraine, auf welcher Seite ihr da steht. Es gibt diese Feindbilder und da kann man sich sehr schnell sicher sagen, wir sind die Guten. Im Grunde. Wenn es drauf ankommt, 50-50 sind wir über dem Durchschnitt. Oder? Und wenn wir so gut sind, dann können wir natürlich auch Zuversicht haben, dass Gott uns schon reinlassen wird. Umgekehrt ist es vielleicht mit dem nächsten Punkt, hatten wir ja schon angesprochen, Eifer. Eifer empfinden dann doch viele als bedrohlich, oder? Und auch etwas extrem, da ist es doch besser, wenn wir das Mittelmaß halten. Naja, also das sind die Punkte für Paulus, die sind, denke ich, für uns auch relevant. Die können auch uns Zuversicht geben. Es gibt sicherlich noch andere, die uns Zuversicht geben. Und wohlgemerkt, es geht Paulus hier überhaupt nicht um eine materielle Zuversicht, sondern darum, was ihn in Gottes Augen als akzeptabel erscheinen lässt. Denn für diese Fragen ist ja traditionell die Religion zuständig und deshalb zählt er hier eben seine religiösen Qualitäten, Zugehörigkeiten, Vorzüge auf und kommt zum Schluss: perfekt. Zumindest war das früher der Fall. Und dann lässt er diese Bombe hochgehen in Vers 7. Vers 7 sagt er, doch das, was ich für Gewinn hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust zu achten gelernt. Also Paulus sagt nicht nur, die ganze Liste ist nutzlos, sondern er sagt, sie ist sogar schädlich. Der ganze Ansatz ist falsch. Denn je mehr ich mich auf meine eigenen Vorzüge konzentriere und mich selbst bewundere, ich selbst im Grunde als guter Mensch darstelle oder wie auch immer, umso weniger werde ich Jesus bewundern. Paulus ist Jesus als Sohn Gottes begegnet, als der Sohn Gottes, der Gott gleich war und vollkommen makellos. Und schon dafür allein wäre Jesus mehr zu bewundern als alles, was von dieser Welt stammt. Aber das ist ja nicht alles. Jesus erniedrigte sich selbst, so haben wir das letzte Woche und die vorletzte Woche gesehen. Jesus erniedrigte sich auf beispiellose Weise und wurde als Gott für uns zu Menschen und dann stirbt er noch diesen erniedrigenden Tod am Kreuz. Für uns, nicht für sich selbst. Für uns, um unsere Schuld zu bezahlen. Was zählt meine Herkunft gegen die Abstammung von Jesus, der Gott gleich war? Was zählt der Schmerz einer Beschneidung im Vergleich zum Tod Jesu, der für mich starb? Was zählt mein Gehorsam, mein moralisches Verhalten im Vergleich zum Gehorsam von Jesus, der ans Kreuz ging? Was zählt mein ganzer Eifer, falls ich den habe, gegen die Liebe Gottes, die so voller Leidenschaft ist, dass Jesus für mich ans Kreuz gehen würde? Was zählt meine Gerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit Jesu? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich selbst, wie oft ich ungerecht handle. Ich weiß selbst, dass im Vergleich zu Jesus alle Qualitäten nichts zählen. Und deshalb steckt Paulus seine ganzen Vorzüge in die graue Tonne. Im Vergleich zu Jesus Christus wäre alles, auf was er sich aus eigener Kraft berufen könnte, einfach albern. Das ist Dreck, so wie es hier genannt wird. Wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus kam auf diese Welt, Gott gleich, und doch wurde er Mensch. Er geht zu Gott zurück. Wenn jemand vor Gott akzeptabel erscheint, dann muss es doch Jesus sein. Und das nicht nur aufgrund seiner Abstammung, sondern auch deshalb, wie er gelebt, gehandelt und gedacht hat. Wenn jemand echte Zuversicht haben kann, dass er von Gott angenommen wird, dann ist das doch Jesus. Und Jesus allein. Und das, worauf Paulus hier hinaus will, ist, dass Jesus seine Vorzüge nicht für sich behalten will, sondern er will sie teilen. Er will, dass wir daran teilhaben. Alle, die ihm vertrauen. Ihr seht das in Vers 9. Paulus sagt da, nicht vom Anfang, sondern wo dieser Satz neu anfängt. Moment, jetzt suche ich ihn gerade. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Oh, sorry, das ist eine andere Übersetzung, die ich hier verwendet habe. Sorry. Also, in ihm als eine solche erfunden werde, der nicht seine eigene Gerechtigkeit besitzt, die aus dem Gesetz gewonnen wird, sondern die Gerechtigkeit, großer Kontrast, die durch den Glauben an Christus vermittelt wird. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus hat erkannt, worauf es ankommt, dass er irgendwie zu Jesus dazugehört. Und dazugehört er, indem er an Jesus glaubt. Und wer dazu gehört, wer zu Jesus gehört, der ist vor Gott gerecht, weil Jesus mit ihm seine Vorzüge teilt. Und der wird am Ende nicht von der Brücke stürzen, sondern der kann sicher auf die andere Seite hinüberfahren, aber auf einem anderen Weg. Das ist die Zuversicht, auf der Paulus
sein Leben gründet. Er ist dem Auferstandenen Jesus begegnet und er weiß, Jesus hat den Schlüssel zum ewigen Leben. Jesus allein. Er ist der sichere Weg auf die andere Seite für die, die sich ihm anvertrauen und die sich von ihm führen lassen, auf dem richtigen Weg. Alles andere, worauf ich mein Leben sonst baue, allem, was ich sonst folge, außer Jesus, egal worauf ich meine Zuversicht gründen könnte, Vers 8, ich betrachte es als Kehricht, damit ich nur Christus gewinne. Und Kehricht ist da noch vorsichtig ausgedrückt. Der Begriff ist tatsächlich weniger hausgebräuchlich, sag ich mal. Letzter Punkt, Jesus Christus kennen und gewinnen. Christus zu gewinnen bedeutet, sich ihm ganz anvertrauen und damit wahre Zuversicht von Gott geschenkt zu bekommen. Zuversicht ist ein Geschenk. Und das Wichtige ist, man kann sich nicht auf beides verlassen. Man kann sich nicht einerseits auf die eigenen Qualitäten verlassen und andererseits auf Jesus, nach dem Motto, sicher ist sicher. Jesus alleine gibt diese Zuversicht. Und alles andere ist Dreck und nimmt von Jesus weg. Und natürlich ist Jesus auch genug. Denn er hat Paulus und den anderen, die damals Jesus lebendig gesehen haben, das Beispiel vor Augen geführt, dass er von den Toten zurückkehren kann, dass er Macht über den Tod hat. Der Tod kann ihm nichts anhaben. Und deshalb kann auch ich mit ihm Zuversicht empfangen. Empfangen, wohlgemerkt. Und in dieser Zuversicht kann ich mein Leben jetzt furchtlos und im Frieden, inneren Frieden, leben. In dieser Zuversicht konnte Paulus ins Gefängnis gehen und sich freuen. Und auch hier am Anfang ruft er die Brüder und Schwestern auf, sich zu freuen. Ihnen stehen Verfolgungen vor. Aber er sagt, freut euch im Herrn. Überlegt euch, welche Zuversicht ihr habt. Niemand kann sie euch nehmen. Christus zu gewinnen bedeutet aber mehr als nur eine Fahrkarte auf die andere Seite zu bekommen. Schaut euch nochmal Vers 8 an. Da sagt Paulus, ja, ich achte sogar unbedingt alles für Schaden gegenüber der unendlich wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Es geht um Erkenntnis. Das ist das Wertvolle. Und Erkenntnis ist keine theoretische Kategorie, sondern es geht um Kennenlernen. Paulus hat Jesus kennengelernt und er will ihn immer und immer besser kennenlernen. Das treibt ihn an. Das ist eine unendlich wertvolle Beziehung, die Paulus hier lebt, die Gott ihm geschenkt hat, die er mit Christus hat. Wir können die Bibel lesen, um Jesus zu erkennen. Das ist wichtig. Wir müssen uns ihm anvertrauen, um Jesus kennenzulernen. Das ist wichtig. Aber wir werden Jesus nie wirklich kennenlernen, wenn wir uns nicht mit ihm auf den Weg machen und uns von ihm auf die andere Seite führen lassen. Er hat es vorgelebt und wir leben es ihm nach. Wir wissen vielleicht nicht genau wie, aber Paulus sagt, ich möchte Jesus kennenlernen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Seht ihr das? Vers 10. Da sagt er, denn ich möchte ihn kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Und er sagt das so voller Begeisterung und Leidenschaft, dass es uns vielleicht so geht, also bis hierhin hat es ja alles gut angehört. Ja, ich will mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, sondern nur noch auf Jesus, ist viel sicherer. Aber Teilnahme an seinen Leiden?
seinem Tod gleich werden? Das gefällt mir nicht. Und das kann ich auch nicht. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe Angst vor Leiden und ich habe Angst vor dem Tod. Wie soll ich das denn tun? Und ich glaube, wenn es uns so geht, dann heißt es erstmal tief durchatmen. Gott meint es gut mit uns hier. Und Paulus spricht hier aus den Erfahrungen und dem Wachstum im Glauben von 15 oder 20 Jahren mit Jesus Christus. Gott hat Paulus an den Punkt geführt, wo er das so voller Leidenschaft und Liebe für Jesus sagen kann. Damit wird er für uns zum Vorbild. Und worauf es jetzt ankommt, ist, dass wir uns auch von Jesus dahin führen lassen. Dass wir uns ihm anvertrauen und sagen, im Moment finde ich das noch richtig schwierig, aber ich vertraue dir, dass du den sicheren Weg auf die andere Seite kennst. Stellt euch mal vor, was die Welt für das Geheimnis des ewigen Lebens geben würde. Wie wertvoll wäre das Geheimnis des ewigen Lebens? Und hier sagt Paulus, wer zu Jesus gehört, der hat mit ihm das ewige Leben schon gewonnen. Ihr habt das sicher. Ihr habt diese Zuversicht. Hier ist die Antwort, die Gott auf unsere Frage gibt, was uns wahre Zuversicht gibt. Wahre Zuversicht gründet sich darin, dass wir uns von Jesus den Weg weisen lassen, auch wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Dass wir uns in allem seiner Führung anvertrauen, auch wenn es Leiden bedeutet. Jesus allein kennt die Abzweigung. Er ist der Weg, der auf die sichere Seite führt. Und nur durch ihn können wir in wahrer Zuversicht leben. Wer wird gewinnen? Mein Gebet ist, dass ihr es seid, dass wir es sind. Indem wir uns so anvertrauen, Jesus anvertrauen, wie Paulus. Indem wir alles daran setzen, Jesus besser kennenzulernen und damit Jesus zu gewinnen. Diese tiefe Gemeinschaft, die auch vor Leiden nicht Halt macht. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir sehen die Leidenschaft und die Begeisterung von Paulus und wir bitten dich, lass uns auch Jesus so erstrebenswert erscheinen, wie er es für Paulus war. Bitte fülle uns mit dieser Leidenschaft und Begeisterung, die auch vor schwierigen Zeiten nicht Halt macht. Und dass wir bereit sind und selbst uns dann freuen können, wenn wir in unserem Leben dem Tod Jesu gleichgestaltet werden. Falls uns das jetzt noch schwerfällt, bitte gib uns Kraft und Zuversicht, dass du es gut mit uns meinst und dass du möchtest, dass wir furchtlos und zuversichtlich durch dieses Leben schreiten, im Bewusstsein, dass wir den unendlich wertvollen Jesus gewonnen haben und mit ihm die einzigartige Auferstehung von den Toten. In Jesu Namen. Amen.